Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, ihr habt gerade gehört, wie Matze sagte, dass er euch enttäuschen muss, dass es heute nicht um den Timotheusbrief geht, sondern um Johannes 16. Matze, ich muss dich enttäuschen, es geht heute um beides. Ja. Wunderbar, schön. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam hier sein können und gemeinsam den zweiten Advent genießen können. Ich freue mich, viele Gesichter zu sehen, die ich kenne und die ich nicht kenne. Wer ist denn heute das erste Mal da? Sind einige, ja, okay. Wahrscheinlich melden sich auch dahin, aber euch sehe ich nicht. Wunderbar, wunderbar, schön. Und wir haben eine Tradition hier in dieser Gemeinde und jeder, der hier das erste Mal reinkommt, der muss das auch mitbekommen. Also jetzt gleich nicht erschrecken, was gleich passiert, einfach mitmachen. Christusgemeinde Emmendingen?
Feuer!
Das ist gut, ne? Ich finde das heiß. Und jetzt machen wir das mal so, dass wir nur die da hinten sind, rufen, damit wir hier hören, was da hinten überhaupt los ist. Christusgemeinde Emmendingen? Super, ja, ein Applaus für die Leute da hinten. Wunderbar. Ja, Feuer, Feuer des Herrn, auch das ist in gewisser Art und Weise unser Thema heute, das Feuer des Geistes entfachen. Und ich bin guter Dinge, dass das geschehen wird nach dieser Einleitung von euch. Also ihr seid am Ende auch selbst dran schuld, wenn das Feuer des Geistes entfacht wurde. Wir haben eben gerade von Matze gelesen bekommen, Johannes 16, Vers 5 bis 15, dass Jesus die Jünger auf das Kommen des Geistes vorbereitet. Der Geist soll kommen, der Geist wird kommen und wenn wir genau zugehört haben, dann heißt es auch die ganze Zeit, er wird dies tun, er wird das tun. Jesus fragt hier nicht danach, ob die Jünger damit einverstanden sind, dass der Geist kommen soll. Habt ihr mitbekommen? Er hat nicht um Erlaubnis gefragt. Er hat keinen Antrag dabei gehabt, so wie wenn Jesus deutsch wäre, hätte er vielleicht einen Antrag dabei gehabt, hätte um Unterzeichnung gebeten, ehe es zu einem offiziellen Akt kommt. Ja, ich frage nicht, ob das sein darf. Jesus fragt nicht nach Einverständnis der Jünger. Jesus war entschlossen, das zu tun, was dran war. Das ist ein großes Kennzeichen, dass wir es mit Gott zu tun haben, dass das, was er will, auch in die Tat umsetzt. Wir steuern ja durch die Adventszeit voll auf Weihnachten zu und erinnern uns daran, dass Jesus zur Welt gekommen ist. Und wir lesen in Galater 4, Vers 4, dass als die Fülle der Zeit kam, Gott seinen Sohn sandte. Also es gab einen Punkt in der Geschichte der Menschheit, wo das Maß der Zeit voll war und Jesus kommt. Es ist kein Zufallsprodukt, dass Jesus vor knapp 2000 Jahren gekommen ist, sondern es war ein Beschluss Gottes, dass es diesen Punkt geben wird in der Zeitrechnung, die wir haben. Ich weiß nicht, wie Gott rechnet außerhalb von Zeit und Raum, wann etwas geschieht. Das ist mir zu hoch. Aber unsere Welt ist in Zeit und Raum und er wusste, es gibt diesen Punkt, der voll sein wird, die Zeit ist erfüllt und dann kommt Jesus auf diese Welt. Und wenn wir uns die Geschichte von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass das nicht nur am Anfang so ist, sondern dass das im Prinzip das ganze Werk von Jesus auch durchzieht. Als Jesus Christus auf der Erde war, wusste er, wann seine Zeit zum Gehen gekommen ist. Jesus wusste nicht nur, jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich komme, sondern Jesus war die ganze Zeit unbeirrt, ich habe hier noch etwas vor und erst wenn meine Stunde schlägt, werde ich auch wieder von dieser Welt gehen. Das ist ein großer Unterschied zwischen Jesus und uns. Wir wissen nicht, wann unsere Stunde schlägt. Und selbst wenn dir ein Arzt in der vergangenen Woche eine katastrophale Diagnose gegeben hat, dass du nur noch kurze Zeit zu leben hast, dann können sie auch nur vermuten. Es kann so sein, es kann aber sich nochmal anders entwickeln. Bei Jesus gibt es das nicht, dass das sich vielleicht nochmal anders entwickeln könnte. Er wusste ganz genau, was definitiv passieren muss. In Johannes 7, Vers 30. Niemand legte die Hand an ihn, an Jesus, weil seine Stunde noch nicht gekommen war.
Johannes 8, Vers 20. Niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Die Menschen wollten ihn zur Strecke bringen, aber sie konnten nicht, weil es einen heiligen Zeitplan Gottes gibt und an den muss sich jedes Geschöpf halten und sich diesem Zeitplan beugen. Du kannst nichts tun, damit Jesus schneller ans Kreuz geht oder es verzögern. Der Punkt ist festgesetzt und er kommt. Erst in Johannes 13, Vers 1 lesen wir, Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen. Und seine Jünger waren irritiert. Moment mal, das ganze Ding mit dir, Jesus, geht erst richtig los. Und du weißt, dass deine Stunde jetzt gekommen ist. Das soll ja nicht so geschehen. Doch, es muss geschehen. Und es wird geschehen. Und wenn wir weiter in Johannes, im Johannesevangelium blättern, kommen wir zu dem Kapitel, was wir gerade gelesen haben. Johannes 16. Dort haben wir gelesen, wie angekündigt wird, dass der Geist kommen wird und Jesu Mission auf eine neue Weise fortsetzen wird. Und auch hier, es kam der Tag, so wie verheißen, so wie versprochen, dass der Geist Gottes auf diese Welt kommt und die Mannschaft von Jesus, seine Freunde, erfüllt hat. Und das ist an Pfingsten geschehen. Was lernen wir daraus? Gott tut, was er will, wann er will, wie er will. Einigen geht das schnell von der Hand, ein Amen, anderen nicht so. Denn sich mit der Übermacht, Allmacht Gottes konfrontiert zu sehen, das macht auch was mit uns. Das ist auch ehrfurchtgebietend. Wir werden dann eingenordet, wer sind wir und wer ist Gott? Was ist in unserer Verfügungsgewalt und was nicht? Und unsere Gesellschaft ist ja davon geprägt, der Machbarkeit. Wir können alles machen. Wir können sogar bestimmen, wann diese Welt untergeht. Wusstest du das? Wir können auch bestimmen, wie lange das noch geht. Wir können auch anscheinend berechnen, an welchem Punkt es nicht mehr weitergeht mit dieser Erde. Es ist schon interessant, was für ein Größenwahn die Menschen ausgesetzt sind oder sich selber erspinnen und erdenken. Wir sehen konfrontiert mit Gottes Souveränität, er entscheidet, wann was anfängt, wann etwas zu Ende geht. Der Mensch ist nicht der Souverän. Sprüche 16, Vers 1. Bei Menschen sind die Überlegungen des Herzens, aber vom Herrn kommt die Antwort der Zunge. Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Sprüche 20, Vers 24. Vom Herrn sind die Schritte des Mannes bestimmt und der Mensch, wie sollte er seinen Weg verstehen? Jeremia 10, Vers 23. Ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht und dass es keinem, der geht, gegeben ist, seinen Schritt zu lenken. Das sind ganz schön demütigende Verse. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ein Planer. Ich bin jemand, der gerne die Dinge im Griff hat. Und Gott schmettert uns diese Wahrheit vor den Latz und sagt, du denkst, dass du deinen Lebenslauf programmieren kannst. Pustekuchen. Es muss nur eine Sache anders laufen, weil ich sie bestimme und dein ganzer Plan ist futsch. Und viele von uns haben das erlebt. Viele von uns haben das erlebt, dass sie sich ihre Pläne gemacht haben. Und es ist anders gekommen, oder? Ich habe gestern in der Andacht mit meinen Kindern wollte mein Sohn die Josefsgeschichte lesen. Ihr kennt bestimmt die Josefsgeschichte, nicht die Weihnachts-Josefsgeschichte, sondern die aus dem Alten Testament im ersten Mosebuch, wo Josef verkauft wird von seinen Brüdern und alles ist eine Katastrophe. Er sitzt da in einem Loch und wird dann verkauft nach Ägypten und man denkt, was soll hier noch raus passieren? Und wir haben schon so oft diese Geschichte gelesen. Kennst du das, wenn du Kindern vorliest und denkst so, oh, und noch einmal, die sitzen da voll gebannt und du denkst so, ich schlafe fast ein beim Lesen. Natürlich nicht, wenn wir Gottes Wort lesen, das passiert natürlich niemals. Aber du denkst so, okay, jetzt lesen wir noch einmal diese Geschichte. Wir wissen schon jedes Detail, die können schon mitsprechen, was du liest. Aber denk ja nicht, dass sie verstehen, was sie mitsprechen können.
Es war so spannend, dass wir mitten beim Lesen stoppte ich und sagte, ja, warum ist jetzt das denn so geschehen? Und auf einmal bei meiner Tochter, die schon 100-mal diese Geschichte gehört hat, jetzt verstehe ich es. Ist immer gefährlich, wenn man die Bibel liest und sagt, jetzt verstehe ich es. Aber da ist was passiert. Da ist so ein Schalter, rums, Moment mal, das musste ja so passieren, damit am Ende die große Rettung da ist. Und ich denke so, das lesen wir doch ständig. Wie konnte dir das entgehen? Und das ist jetzt. Wir haben darüber am Abend reflektiert und haben festgestellt, es ist wichtig, dass wir immer wieder die Wahrheiten Gottes hören, weil wir schwerfällig sind im Verstehen. Und das ist egal, ob du 8 bist oder 80. Wir brauchen diese Beständigkeit, diese Kontinuität. Irgendwann fällt der Groschen und man erkennt. Und ein Stück weit ist gestern Abend, die Andacht ging dann recht lange. Meine Tochter sagt, oh, das ging jetzt ja so lang, weil wir irgendwie bei jedem Satz noch etwas dazu gesagt haben. Ich so, ja, so passiert das sonntags, wenn ich predige. Wir lesen was und dann reden wir darüber. Ach so, dann haben wir eben gerade gepredigt, ja, sozusagen. Es wurde ein Stück weit ergriffen, was es bedeutet, dass Gott souverän ist und dass er die Dinge tut, die er vorhat. Und dass selbst wenn uns alles aus den Händen geleitet, wir keine Kontrolle mehr haben über nichts, wenn uns die Kontrolle genommen wird, dass wenn wir sogar, um in Josef zu bleiben, versklavt werden, willenlose Wesen auf einmal sind, dass Gott das sieht. Und dass er am Ende die Geschicke so führt, dass Josef in einer Position ist, wo er nicht mehr willenlos ist, sondern der zweite Herrscher in ganz Ägypten und den anderen sagt, was sie zu tun haben oder zu lassen haben. Was für eine Wende! Das kannst du nur erleben, wenn es einen souveränen Planer gibt, der die Dinge tut, wie er es will, wann er es will und was er will. So, Gott ist groß, Gott ist allmächtig, Gott ist souverän und damit hat auch der Heilige Geist die volle Kontrolle und tut genau das, was Jesus verheißen hat. Wie wir in Johannes 16 gelesen haben, was Jesus angekündigt hat, ist dann auch passiert. Der Geist Gottes wird zu den Jüngern kommen, er ist zu den Jüngern gekommen, er wird die Jünger leiten, er wird sie begleiten, er wird sie lehren, das, was der Heilige Geist von Jesus nimmt, wird er seinen Jüngern weitergeben. So, das ist eine wichtige Wahrheit, wenn es darum geht, mit dem Heiligen Geist und seiner Allmacht konfrontiert zu sein. Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein, dass Gottes Allmacht und Souveränität nicht dazu führt, wichtig, dass es immer zu dem Resultat kommt, was der Geist Gottes in unserem Leben gerne hätte. Okay, wir werden uns jetzt quasi die andere Seite dieser Medaille anschauen. Wir haben uns eben gerade angeschaut, dass der Geist Gottes absolut unwiderstehlich ist in dem, was er wirkt und was er tut und was er will. Ja und Amen, wir haben viel Substanz in der Bibel, die das auch bestätigt. Aber obwohl dieser Geist Gottes in Macht und Kraft unbezwingbar ist, beschreibt die Bibel, dass wir fähig sind, den Geist Gottes trotzdem in seiner Wirkung auszubremsen. Das wirkt etwas widersprüchlich zu dem, was wir eben gerade gehört haben, oder? Aber Gott setzt doch die Zeitpunkte fest und er macht alles so, wie es ihm gefällt. Und trotzdem spricht die Bibel immer wieder darüber, dass wenn wir Gläubige im Umgang mit dem Heiligen Geist sind, dass wir in der Lage sind, diesen allmächtigen Geist Gottes in die Schranken zu weisen. In 1. Timotheus 4, Vers 14, also wir nähern uns jetzt dem Timotheusbrief, in 1. Timotheus 4, Vers 14 ermahnt der Apostel Paulus seinen Schüler und auch schon Leiter Timotheus, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung oder durch Prophetie mit Handauflegung der Ältestenschaft. Vernachlässige nicht die Gnadengabe. Gott hat dir etwas gegeben, hat dir eine Wirkung gegeben, Menschen zu dienen in der Kraft des Heiligen Geistes. Gott möchte durch dich etwas bei anderen Menschen tun, aber du vernachlässigst das und das ist ein Problem, weil die Dinge, die Gott durch dich wirken will, nicht geschehen, die geschehen sollen. Und der Timotheus, das war ein recht junger Typ, hatte in seinen jungen 20er Jahren schon viel Verantwortung für viele Christen. Und kriegt so etwas gesteckt von seinem Mentor, du unterdrückst etwas, was Gottes Geist in dir bewirken will. Bist du dir darüber im Klaren? Hör auf damit. Lass es sein. Gott hat dir etwas gegeben und das soll durch dich fließen. Aber es passiert nicht. Vernachlässige das nicht. Blend das nicht aus, drück das nicht weg, sondern nutze das, was der Heilige Geist durch dich tun möchte. Ich weiß nicht, was deine Vorstellung ist, wenn du die Bibel liest, dann denkst du vielleicht, das hat alles damals wie ein Automat funktioniert. Die Leute haben gehört, haben verstanden. Paulus hat einen zweiten Brief an Timotheus geschrieben. Die Dinge sind nicht besser geworden. Wir reden hier von einem Leiter. Wir reden hier von einem Vorbild. Wir reden hier von jemandem, der wahrscheinlich viel, viel krassere Dinge durchlebt hat in seinen jungen Glaubensjahren als wir. 2. Timotheus 1, Vers 6 sagt Paulus, aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Noch einmal, 2. Brief, Paulus lässt nicht locker. Timotheus, bei dir ist irgendetwas, was das Wirken des Heiligen Geistes unterdrückt. Du bist zu anderem fähig und zu anderem in der Lage. Gott kann Dinge durch dich tun, aber sie geschehen nicht, weil du es nicht geschehen lässt. Boah. 1. Thessalonicher 5, Vers 19 sagt Paulus einer ganzen Gemeinde in Thessaloniki, den Geist löscht nicht aus. Ist interessant, ne? Auf der einen Seite, entfache das, was da ist. Feuer. Christusgemeinde Emmendingen?
Feuer.
Den Geist löscht nicht aus. Ist interessant, mit welcher Bildsprache die Bibel hier arbeitet. Wie ist das möglich? Wie kann ich dieses Feuer Gottes auslöschen? Aber die Bibel spricht davon. Mit einer ernsten Warnung, du kannst das, was Gott tun will, durchaus auch zunichte machen. Gott stellt uns damit in eine ganz schön große Verantwortung und zeigt, dass unsere Reaktion mit darüber entscheidet, ob Gottes Geist in unserem Leben willkommen ist oder durch uns begrenzt, behindert oder eingeschränkt wird. Bist du dir dessen bewusst? Bist du dir dessen bewusst, dass du auch ein Timotheus sein kannst, über den gesagt sein kann, du hast etwas ausgemacht, du hast etwas ausgelöscht. Du bist nicht bereit, dich dem zu verschreiben, was Gottes Geist in deinem Leben wirken möchte. Und es klingt, ich weiß nicht, wie es euch geht, es klingt fast unglaublich. Ich finde das fast unglaublich. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott, der sich so stark auf die Reaktion des Menschen einlässt und sich dem, ja, es ist jetzt vielleicht ein zu starkes Wort, aber um das Prinzip deutlich zu machen, sich dem unterordnet, sich so demütig zeigt, sagt, du willst nicht, du verdrängst mich, okay, ich gehe zurück. Ist nicht das, was ich will, ist auch nicht das, was sein soll, aber deine Blockade, dein mich wegdrängen, nehme ich ernst. Ich finde es krass, dass der ewige und allmächtige Heilige Geist sich von vergänglichen und schwachen Geschöpfen bremsen lässt. Und das liegt natürlich nicht daran, dass wir von unserer Beschaffenheit irgendwie vollmächtiger wären oder überlegen wären gegenüber dem Heiligen Geist, dass wir die Stärkeren im Ring wären, sondern es liegt an Gottes Entscheidungen, uns in seine Pläne als Freunde mit einzubeziehen. Versteht ihr? Es geht nicht darum, dass der Geist Gottes nicht könnte. Manchmal tut er das. Paulus hat einen ausgesprochenen Willen, sich gegen Jesus zu wenden. Und dann kommt Gott mit seiner Macht und haut ihn zu Boden und sagt, ich lasse dich mal meine Souveränität schmecken, mein Freund. Du denkst, dass du gegen mich hier handeln kannst. In der letzten Woche hat der Jakob Justus, schöner Name, oder? Der Jakob Justus hier gepredigt. Hört euch die Predigt gerne nochmal an online. Über die Geschichte von Paulus und wie er Jesus begegnet ist. Da kam Gott mit seiner ganzen Macht und trotzdem schreibt ein Paulus später in seinen Briefen, passt auf, dass ihr das Wirken Gottes nicht ausbremst in eurem Leben. Gott hat sich dazu entschieden, quasi in einer Art Demutshaltung mit uns in eine Freundschaft zu gehen. Und Jesus sagt das ja auch zu seinen Jüngern, ich nenne euch Freunde. Ich lese das und denke so, das hört sich ja irgendwie schön an, oder? So, das ist so ein, auch ein Vers, den gerne Leute in ihrer Bibel unterstreichen. Freund. Aber die ganzen Verse, wo Paulus schreibt, ich, Apostel Jesu Christi, Sklave Gottes, ne, das unterstreiche ich nicht. Das ist nicht so schön, das ist nicht so cool. Aber Freund, doppelt unterstreichen, umkringeln, Herzchen dran. Aber was Jesus sagt, meint er auch echt ernst. Er nimmt uns in eine Freundschaft mit hinein. Und nicht umsonst heißt es dann im Epheserbrief an einer Stelle, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, macht ihn nicht traurig. Und ein Kapitel später weiter sagt er, sondern werdet voller Geist. Also auf der einen Seite haben wir diesen allmächtigen Gott, aber in der Gemeinschaft mit uns hat sich Gott dazu entschieden, nicht einfach nur die ganze Zeit mit seiner Allmacht zu agieren. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so wie ein Vater, der Autorität hat über seine Kinder, sich aber dazu entscheidet, mit ihnen zu kooperieren. Und nicht, bis sie 30 sind, die ganze Zeit nur, tu dies, tu das, mach jenes, lass das sein. Sondern, ich will, dass du mich kennenlernst. Ich möchte gemeinsam mit dir auf dieser Reise unterwegs sein. Ich bin da, ich supporte dich, ich helfe dir. Du lernst mich kennen. Ich kenne dich ja so und so, aber sowieso. Aber wir sind hier gemeinsam auf dem Weg und ich möchte diese Bereitschaft in dir fördern, dass das hier kein einfach nur ein Zwang ist, sondern es ist ein Herzensanliegen von dir ist, sich ihm anzuschließen, diesem Vater. So können wir uns das vielleicht vorstellen. Und tatsächlich beschreibt die Bibel, dass der Heilige Geist eine Kooperation mit uns anstrebt und partnerschaftlich wirken will. In Apostelgeschichte 13, Vers 2, 1 und 2 heißt es, es waren aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene, und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war. Und Saulus, wir kennen ihn meistens unter dem Namen Paulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Und das heißt dann in Vers 3, da fasteten und beteten sie und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Wir sehen, dass Gottes Geist einen Ruf ausspricht. Das haben wir hier gerade gelesen, wie er einen Ruf ausspricht und er die Gläubigen in die Verantwortung nimmt. Ihr habt jetzt gehört, was ich will. Handelt danach. Lasst das nicht einfach fallen. Der Geist Gottes hat in diese Versammlung hineingesprochen. Sehr wahrscheinlich wirkte es dadurch, dass jemand prophetisch gesprochen hat, einen starken Eindruck von Gott bekommen hat, das auszusprechen, das zu sagen, das ist Gott auf dem Herzen und ich sage das jetzt hier in diese Runde.
Und denen wurde klar, wir beten, wir suchen Gott, wir fasten, wir sind gemeinsam in der Anbetung vor dem Herrn und erwarten von ihm. Und auf einmal kommt dieses Wort vom Herrn, das ist jetzt dran. Das ist der nächste Schritt. In Apostelgeschichte 15 sehen wir, dass nachdem Paulus mit anderen Aposteln vor einer sehr weitreichenden Entscheidung steht, dass sie am Ende zum Schluss kommen, dass ihr Ergebnis, was sie miteinander in dieser Sitzung, sage ich mal, verhandelt haben, sagen sie, es hat dem Heiligen Geist und uns gut gefallen. Warum sagt man sowas? Ich finde es spannend, dass sie nicht einfach sagen, wir glauben, dass das gut ist. Sie sagen auch nicht einfach nur, Gott findet das gut, sondern sie bringen zum Ausdruck, dem Heiligen Geist und uns hat es gut gefallen, so zu entscheiden. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist sie uns als Vorbild geschrieben. Wenn du mit deinen Kindern Bücher liest, dann fragen sie in einem gewissen Alter immer wieder, ist das echt, was hier steht? Kennt ihr das? Ist das wirklich passiert? Und manchmal liest du vielleicht einfach nur Märchengeschichten und sagst so, nee, ist ausgedacht. Die wollen das wissen. Warum wollen sie das eigentlich wissen? Ein Kind möchte wissen, ob das wahr ist, denn wenn es wahr ist, hat das einen Effekt für einen persönlich, oder? Aber wenn es nur ein Märchen ist, dann habe ich davon nichts zu erwarten. Und wenn wir die Bibel lesen, dann fragen unsere Kinder vielleicht, bei mir passiert es, ist das wahr? Ist das geschehen? Wenn das nämlich wahr ist, dann hat das etwas mit mir zu tun. Und die Bibel ist uns als Vorbild geschrieben und ich frage mich, wie oft kommen wir zu einem Resultat, wo wir sagen können, nicht nur einfach, nur dem Waldemar hat es gefallen, sondern es hat dem Heiligen Geist gefallen und uns. Was für in diesem kurzen Satz finde ich so viel Tiefe, so viel Wahrheit über die Kooperationsbereitschaft Gottes, über sein Verlangen, mit uns in Partnerschaft zu gehen. Es reicht nämlich manchmal nicht nur zu wissen, was Gott gefällt, sondern du musst synchronisieren. Wisst ihr, auf die gleiche Wellenlänge kommen und zu sagen, okay, auch das gefällt mir, ich möchte mitgehen, ich gehe mit. Diese eindrücklichen Erfahrungen mit dem versprochenen Beistand und Tröster, in Johannes 16 haben wir davon gelesen, also dem Heiligen Geist, waren vielleicht der Grund, warum Paulus sich für die Korinther wünschte, dass die, Zitat, Gemeinschaft des Heiligen Geistes ein wichtiger Faktor ihres Lebens ist. Das soll euer Leben kennzeichnen, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Dass ihr in diese partnerschaftliche Verbindung mit dem allmächtigen Gott kommt, der euch Freund nennt. Ein Erweckungsprediger mit dem Namen Torrey, einige kennen ihn vielleicht, das sind alte Bücher, die er geschrieben hat und durchaus auch zum Heiligen Geist, sagte mal, diese Verheißung, in Neudeutsch Versprechen, diese Verheißung ist mir eine der kostbarsten Verheißungen in dem ganzen Wort Gottes für dieses gegenwärtige Zeitalter. Der Gedanke, dass während der Abwesenheit unseres Herrn bis zu jenem frohen Tag, an dem er wiederkommen wird, eine ebenso göttliche Person genauso liebevoll und zart und mächtig zu helfen, stets an meiner Seite ist, ja, in meinem Herzen wohnt, um jeden Augenblick Gemeinschaft mit mir zu haben und mir in jeder Notlage zu helfen. Amen. Die Predigt ist nicht vorbei. Was für eine Gabe, was für ein Versprechen. Jesus war der Berater schlechthin, war der Helfer schlechthin. Immer wenn die Jünger in ein Problem kamen, Jesus, Meister, Rabbi, hier, dort. Und Jesus sagt, wir haben es gelesen in Johannes 16, es ist euch nützlich, wenn ich gehe. Jesus, was soll daran nützlich sein, um Himmels Willen, wenn du weg bist? Ja, weil wenn ich nicht gehe, dann kann nicht der Geist Gottes kommen. Und ich will nicht nur euch hier als kleinen Club bewegen, sondern ich möchte noch ganz bis nach Emmendingen. Bestimmt hat so Jesus zu den Jüngern gesprochen. Ich möchte noch bis ganz nach Emmendingen und dafür brauche ich den Geist Gottes, der
über alles Fleisch ausgegossen wird. Und jeder, der sich verbindet mit Jesus Christus, auf einmal diese Person an seiner Seite hat, nicht nur an seiner Seite, sondern in sich wohnen lässt. Ja, wofür denn bitte schön? Doch nicht einfach als eine ideelle Wahrheit, da ist irgendwas, was irgendwann wichtig wird, sondern jetzt soll man den Beistand durch den Geist Gottes erleben, den die Jünger mit Jesus erlebt haben. Ansonsten würde es keinen Sinn machen, dass Jesus sagt, ich sende euch einen anderen Beistand. Er wird kommen, er wird euch lehren, er wird euch helfen, er wird euch trösten. Gott ist nicht da draußen. Gott will hier rein. Und nicht nur ein bisschen, sondern er will sich ausbreiten in uns. Dass wir immer mehr lernen, dem Geist Gottes und uns gefällt dies. Dem Geist Gottes und uns gefällt dies nicht. Und wir in der Lage sind, im Heiligen Geist zu wandeln. Ich liebe dieses alte Wort, weil es eher auch einen Lebensstil beschreibt und nicht einen kurzen Sprint. Und so wie der Galaterbrief es auch dann sagt, dass wir in der Lage sind, dem Geist zu folgen. Paulus wiederholt es in Korinth mehrfach, sich nach dem Wirken des Geistes auszustrecken, weil es um eine partnerschaftliche Angelegenheit geht. Er sagt, wisst ihr was, wenn es darum geht, vom Geist Gottes befähigt zu werden, er beschreibt das mit Charismen oder Geistesgaben, Gnadengaben, egal wie du es nennst, also Wirkungen Gottes in deinem Leben freizusetzen, das, was der Geist austeilen will, das macht er, wie er will. Hier haben wir es wieder. Er ist souverän, er tut das, was er will, wie er will, wann er will. Aber dennoch gibt es dann diese Einschränkungen, dass Paulus sagt, okay, ihr habt gehört, dass der Heilige Geist das selber entscheidet. So, und was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt einfach so dastehen und warten? Nein, ihr seid in Aktion, zur Aktion berufen. Und dann sagt er ihnen dreimal, eifert, eifert, eifert. Ihr sollt euch danach ausstrecken. Und dieser Begriff des Eiferns kommt von dem griechischen Wort Seo und das bedeutet kochen, heiß sein, glühen. Wenn es darum geht, den Geist Gottes in seinem Leben zu erfahren, in Kraft und Macht, dann geht das nicht mit Passivität. Dann geht es nicht mit Gleichgültigkeit. Schauen wir mal, Däumchen drehen. Sollen mal die anderen vorgehen? Mal schauen, ob das noch was wird in meinem Leben. Sondern Paulus erwartet, dass wir für diese Sache brennen, dass wir glühen, dass wir heiß sind darauf und dass wir brennend uns danach sehnen, mehr davon zu haben. Du kennst das. Jetzt Weihnachten, na, was wünschst du dir? Oh, du hast einen Eifer für deine Wünsche. Meine Tochter hat schon den zweiten oder dritten Zettel geschrieben mit den Dingen, die sie sich wünscht. Warum? Weil sie kocht für diese Dinge. Sie ist heiß darauf, diese Dinge zu empfangen. Sie möchte die Gaben ihrer Eltern in Anspruch nehmen. Weil sie weiß, sie sind fähig dazu. Zumindest lassen wir sie das glauben. Und bei Gott ist noch viel mehr möglich. Die Frage ist, haben wir auch Stift und Zettel gezückt und sind heiß drauf. Wir glühen dafür, Herr, mehr von dir. Mehr von dir in meinem Leben. Und mir geht es jetzt nicht um eine ganz spezifische Wirkung des Heiligen Geistes. Mir geht es grundsätzlich darum, ob der Heilige Geist Raum hat in dir und mir. Ob wir Sehnsucht danach haben, in diese heilige Partnerschaft zu gehen. Darum sagt Paulus, sogar dem erfahrenen, weisen, begnadeten Timotheus, ich erinnere dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Ich erinnere dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Feuer, Feuer. Christusgemeinde Emmendingen, Feuer. Sam Storms sagt, der Heilige Geist möchte das Feuer seiner Gegenwart
unter uns intensivieren, unsere Herzen entflammen und uns mit der Wärme seiner innewohnenden Kraft erfüllen. Leider, schreibt er weiter, gibt es Menschen, die, sobald sie den geringsten Hauch von Wärme durch das übernatürliche Wirken des Geistes spüren, schnell nach ihrem Feuerwehrschlauch greifen und seine Flamme löschen. Ja, ist das möglich? Ja, wir haben die ganze Zeit die Bibelpassagen gelesen, die davon schreiben, dass das Möglichkeit ist. Dass wir nicht unseren Feuerwehrschlauch holen sollen und das ausmachen. Dass wir nicht davor zurückschrecken sollen von dem, was Gott uns zumutet und wohin er uns führen möchte. Vielleicht sitzt ihr heute in der Reihe und denkt so: Lieber Waldemar, alles schön und gut, aber warum predigst du überhaupt heute darüber? Also eigentlich haben wir eine Predigtreihe Liebe, Ehe, Sexualität. Einige haben vielleicht darauf gewartet, dass es dort weitergeht. Heute haben wir über ein anderes Feuer gesprochen. Wir werden im nächsten Jahr da noch ein paar Themen fortsetzen, aber für dieses Jahr erstmal nicht. Oh. Aber was ist der Anlass, heute, ausgerechnet heute, über dieses Thema zu sprechen? Ich lese noch einmal in 1. Thessalonicher 5, Vers 19 bis 21. Den Geist löscht nicht aus, Prophezeiungen verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben einen lebendigen Gott, der durch den Heiligen Geist zu der Gemeinde spricht. Der sich an die Gemeinde wendet, um sie zu stärken, sie zu trösten, sie zu korrigieren, sie zu warnen, sie zu ermahnen. Mit so einem Gott haben wir es zu tun. Und an mich wurden prophetische Impulse herangetragen, die ich nicht verachten will, wie es hier in diesem Wort heißt, sondern prüfen will. Und es scheint mir, dass prophetische Worte der Heilige Geist unserer Gemeinde gegeben hat, die wichtig für uns sind. Und das ist der Anlass, heute darüber zu sprechen. Und ich möchte euch lesen, was ein Bruder mir weitergegeben hat, was er empfangen hat. Er schreibt: Während Waldemar predigte, sah ich, wie reines, sauberes Wasser in alle Richtungen des Raumes floss. An seiner linken Hüfte entdeckte ich außerdem eine offene Wunde, aus der Blut floss, jedoch ohne sich mit dem Wasser zu vermischen. Ein paar Minuten später sah ich, dass Waldemar auf einem Feld stand. Das Feld war übersät mit verbrannten Körpern, verbrannten Skeletten. Waldemar hat sie aufgehoben. Die verbrannten Skelette erwachten wieder zum Leben. In dieser Vision war es zwar Waldemar, der die Skelette berührte, doch er stand nur repräsentativ für die ganze Gemeinde auf diesem Feld, um verbrannten Skeletten neues Leben zu geben. Wenn der zweite Teil nicht gekommen wäre, hätte ich keinen Anlass gehabt, hier in die Gemeinde mit diesem Wort zu gehen. Dann wäre das vielleicht eine Ermutigung für mich, eine Stärkung für mich persönlich. So, mach weiter. Brauchen Prediger tatsächlich auch manchmal. Aber als ich dann das zweite mitbekommen habe, dachte ich, okay, das ist eine andere Dimension. Weil hier wird ein Wort gerichtet, zum einen an den Pastor, aber nicht nur, sondern repräsentativ für die ganze Christusgemeinde. Gott hat einen Plan. Ich habe dieses Wort gelesen und dachte, das ist doch verrückt. So, jetzt schauen wir mal, wer ein richtig gutes Gedächtnis hat. Wer kann sich an die aller erste Predigt von mir in der Christusgemeinde Emmendingen erinnern, die ich vor
über 10 Jahren gehalten habe, als Bewerbungspredigt hier an Ort und Stelle. Es war niemand da, oder? Wer war? Doch, Ilse, du warst da, ne? Jetzt weiß ich, oh. Du hast sie nachgehört. Wer weiß, worüber ich da gesprochen habe? Nee, das war meine Antrittspredigt als Pastor. Meine allererste Predigt, die ich hier gepredigt habe, war aus dem Alten Testament, aus Hesekiel 37. Wenn du Hesekiel 37 aufschlägst, dann wirst du sehen, dass Hesekiel in einer Prophetie sieht, wie er auf einem großen Feld steht und tote Knochen da liegen. Und der Heilige Geist gerufen werden soll, komm. Und dann wird neues Leben in diese Knochen hineingebracht. Und diese Knochen formieren sich zu einer ganzen Armee, die Gott erweckt hat. Also Gott schafft neues Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Christus, es ist ja so krass, dass das so passt mit der allerersten Predigt von über 10 Jahren. Erinnert wurde der Bruder und auch ich an Johannes 7, Vers 37 bis 39, wo es von Jesus heißt, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Hier haben wir wieder dieses Bild des Wassers, was aus uns fließen soll, wenn wir uns vom Geist Gottes gebrauchen lassen. Und dieses Wasser soll andere erreichen, dass sie auch in den Segenstrom Gottes hineinkommen, in den Einflussbereich Gottes des Heiligen Geistes. So, das kann man vielleicht so zusammenfassen als Bedeutung dieses Textes. Gott schenkt Fülle des Geistes durch sein heiliges Wort, durch die Predigt möchte Gott hier etwas bewirken und sendet sein Wasser. Und mit viel Mühe, Kampf bis zum Blut und aufopferungsvoller Liebe wird die Gemeinde Gottes aufgebaut. Und Gott stellt uns hier in Aussicht, dass das nicht ein Ding ist einer einzelnen Person, sondern dass die Ernte durch den Dienst der ganzen Gemeinde eingefahren wird. Dass alle darin involviert sein sollen, sich in diesen Dienst zu stellen und das Unmögliche möglich zu machen. Dass Menschen lebendig werden, dass Menschen Gott kennenlernen und dass sie in die Partnerschaft und Freundschaft Gottes kommen. Diese Vision alleine, die mir wichtig ist, dass ihr sie kennt, hätte aber mich noch nichts dazu bewegt, heute darüber zu predigen. Eine Vision, schön und gut, hat jemand vielleicht einen guten Tag gehabt und hat jetzt den Mut gefasst, mir das zu sagen. Und der Bruder sagte mir, mir ist wichtig, prüf bitte das, was ich dir schreibe. Ich möchte auf keinen Fall, dass Dinge aus mir heraus irgendwie hier an Kraft gewinnen. Prüf das bitte. Wie prüft man sowas? Manchmal sagst du, okay, ich will die Dinge prüfen, haben wir ja gelesen, ne? Den Geist löscht nicht aus. Verachtet nicht prophetische Worte, prüft alles. Ja, wie soll ich das prüfen? Manchmal sind wir nicht in der Lage, aus uns heraus zu prüfen. Weil wir keine Kriterien haben, wo wir sagen können, falsch, richtig, gut, schlecht, sondern kann und kann nicht. Glaubst du daran, dass wir einen guten Vater im Himmel haben? Glaubst du, dass wenn du Fragen hast und ich weiß, wie es weitergeht, dass er den nächsten Schritt kennt? Ich bekomme oft Fragen von Christen, sagen, ich habe das Gefühl, dass Gott mich auf eine Sache gestupst hat, aber ich bin mir einfach unsicher und jetzt bin ich irgendwie verloren. Ja? Ich bin lost. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. So, Gott hat einmal zu dir gesprochen, ist in der Lage, noch einmal klarer zu werden. Ist Gott in der Lage, die Dinge zu bestätigen? Manchmal denken wir so, Gott sagt uns was, jetzt komm klar damit. So, entweder du reizt es oder halt nicht. Ich weiß nicht, woher, wie wir darauf kommen. Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Vielleicht empfindet er uns manchmal als sehr, sehr schwerfällig. Das ist durchaus so. Als die Jünger mit Jesus konfrontiert waren, hatte Jesus auch manchmal, wie lange noch? Echt jetzt? Das habt ihr nicht verstanden. So lange bin ich schon hier. Niemand ist näher an mir oder an mich dran? An mir dran, okay. Demokratisch entschieden, an mir dran. Und dann geht er nochmal eine Runde. Hat Jesus das so gemacht? Prüf das bitte, was ich dir weitergegeben habe. Nur wirklich wenige Tage später von einer Person, die nahezu niemand hier kennt und die Person sich sowieso nicht kennen, schrieb mir eine Schwester folgende Worte. Ich sah den Gemeinderaum, in dem Menschen saßen, und vom Pult des Predigers floss klares Wasser wie aus einer Quelle und verbreitete sich im Raum. Die Menschen saßen ruhig, bis das Wasser ihre Knöchel erreichte und weiter stieg, bis es ihre Waden berührte. Einige von ihnen wurden nervös und erhoben sich auf ihre Stühle. Für sie war es eine Situation, mit der sie nicht vertraut waren, und sie waren sehr vorsichtig. Nach einer gewissen Zeit und Beobachtung fassten sie jedoch den Mut, selbst ins Wasser zu treten. Sie benötigten Zeit, um Vertrauen zu fassen. Als ich nur wenige Tage später diese Nachricht bekommen habe von einer Person, die nichts von diesen Prozessen weiß, denke ich, das ist kein Zufall. Dasselbe Bild, was zur gleichen Zeit ausgesprochen wird über diese Gemeinde, ich will das nicht verachten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war mir klar, ich höre, was der Geist dieser Gemeinde jetzt zu sagen hat. Und ich will das nicht verachten. Ich möchte es weitergeben. Ihr dürft es gerne prüfen. Jeder ist da hineingenommen, zu prüfen. Aber ich habe einen starken Eindruck oder starkes Verlangen, es euch weiterzugeben. Ich glaube, dass Gott dabei ist, die Gemeinde geistig auszurüsten und eine wunderbare Bewegung in Emmending und darüber hinaus zu bewirken. Und wir haben gelernt, Gott ist ein souveräner und allmächtiger Gott, aber wenn es darum geht, mit uns gemeinsam Dinge umzusetzen, dann setzt er auf Partnerschaftlichkeit. Diese Dinge werden nicht automatisch passieren. Deswegen freut mich die Ergänzung in diesem zweiten Bild. Und das ist auch der Grund, warum ich es weitergebe. Es gibt Vorbehalte unter uns. Das sage ich jetzt nicht mit einer Anklage, sondern mit einer nüchternen und besonnenen Feststellung. Wir sind hier zusammen. In Jesu Namen, wir beten Jesus an, wir hören sein Wort, wir werden von dem Wasser berührt. Aber es gibt unter uns Tendenzen, dieses heilige Wasser Gottes nicht anzunehmen, sondern sich auf den Stuhl zu stellen, um ja nicht in eine tiefe Berührung mit diesem Heiligen Geist zu kommen. Jeder von uns ist so artig, dass er das nicht buchstäblich täte. Alle sitzen noch und die Füße sind bei den allermeisten noch auf dem Boden. Niemand steht jetzt hier gerade auf einem Stuhl. Aber wir sollten nicht meinen, dass wir geistig dazu nicht in der Lage wären, den Raum schon längst verlassen zu haben. Und ich glaube, dass Gott uns das sagt, nicht um uns zu verurteilen. Gott weiß, wie es dir geht. Vielleicht empfindest du dich so, dass du sagst, boah, wenn ich so die letzten Monate mir anschaue, was ich hier so gehört habe, was aus dem Wort Gottes klar und deutlich gesagt wurde, ist mir zu heiß und ich habe Furcht, ich habe Angst. Gott weiß es. So eine erbarmungsvolle Geschichte von Gott, dass er, wenn er sieht, dass wenn wir Probleme haben mit Dingen, dass er nicht einfach an uns vorbeigeht, er will, dass wir es wissen, dass er es weiß. Vielleicht kennst du solche Momente, wo du denkst, ich bin irgendwie alleine mit meinem Problem, mit meiner Not, ich bin am Struggeln und auf einmal kommt jemand an deine Seite und sagt, ich weiß, wie es dir geht. Auf einmal verändert sich die Perspektive. Ich bin nicht allein damit. Du weißt darum, dass es mir so geht und lässt mich nicht fallen. Gott weiß, wie es dir geht. Er weiß, wie es uns geht. Und er warnt uns, bleibe nicht auf diesem Stuhl, sondern
Hab Vertrauen. Hörst du das Wort? Es können die unterschiedlichsten Gründe sein, warum man sich auf seinen Stuhl gestellt hat. Bei manchen ist es Angst. Bei manchen ist es Ängste vor Kontrollverlust. Bei anderen ist es Tradition, Prägung. Das theologische Zuhause, was irgendwie nicht zulässt, dass das auch wahr sein könnte, das darf doch nicht wahr sein. Davon muss ich mich irgendwie schützen und ja nicht in dieses Wasser steigen. Gott weiß, wie es dir geht. Und Gott ruft zu dir, Füße runter. Und lass dich erfüllen von diesem Wasser. Geh in diese Taufe hinein. Lass dich erfüllen von dem Strom des Lebens. Halte den Herrn nicht auf Abstand. Du bist dazu in der Lage, das zu tun. Nur weil du Christ bist, heißt es nicht, dass alles wie geschmiert läuft. Sondern wir können in einer Situation fahren, dass wir sogar einen zweiten Brief bekommen, wo es heißt, ich muss dich nochmal dran erinnern. Ich bin froh, dass ich nicht Timotheus bin, weil diese Worte an Timotheus sind für alle Ewigkeiten fixiert, dass wir sie sogar in Emmendingen lesen. Ich möchte dir Mut machen, du bist nicht der Einzige, dem es so geht, nervös zu werden, wenn Gott an die Tür klopft und sagt, ich will mehr von dir. Und ich möchte dir auf eine Art und Weise begegnen, die dir bislang fremd ist, vor der du dich bislang vielleicht fürchtest. Du bist nicht der Einzige, der nervös wird, wenn Gottes Geist den Raum betritt und die Waden erreicht. Denn nachdem Paulus dieses Wort hier gesagt hat, ich erinnere dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist, sagt er folgendes Wort. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit oder der Angst gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Timotheus musste das hören, denn er war nicht einverstanden mit dem, was Gott tun will. Er war nicht einverstanden mit dem, was Gott tun kann. Und er hatte Furcht, er hatte Angst, warum auch immer. Es gibt da Theorien und Möglichkeiten, das ist aber nicht unser heutiges Thema. Aber er wollte den Geist Gottes auslöschen, ihn ausbremsen, ihn verbannen in einem gewissen Bereich seines Lebens. Nicht ganz und gar, nicht komplett, er war kein Nichtsnutz. Aber in einem gewissen Bereich wollte Gott mehr von ihm. Timotheus wollte aber nicht. Und deswegen braucht er die Erinnerung, fach das an, sei mutig. Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben. Du hast gerade Furcht davor. Ich sage dir, diese Furcht kommt nicht von mir. Diese Ängstlichkeit über das Wirken des Heiligen Geistes ist nicht etwas, was von mir inspiriert ist. Das kommt von woanders. Ich, der Heilige Geist, bin derjenige, der in Kraft kommt, aber auch in Liebe und in Besonnenheit. Das zeigt mir, Gott möchte mächtig Dinge umrütteln und schütteln, aber er tut das nicht in einer lieblosen Art und Weise. Er ist nicht ein Manager, der irgendwie in ein Unternehmen hineinkommt, was er gerade übernommen hat und sagt, so, jetzt läuft das mal so, wie ich das will, sondern er tut die Dinge, die er tun möchte, aber in Liebe. Und er tut das auch in Besonnenheit. Dass du Schritt halten werden kannst, weil Gott ein gnädiger und guter Gott ist. Darum und damit möchte ich heute schließen. Wir könnten jetzt noch auch viel darüber sprechen, auf welche Art und Weise kann man den Heiligen Geist denn überhaupt so einschränken? Woran kann man das erkennen, dass man das getan hat? Vielleicht, so Gott will und es gelingt, werde ich dazu online einen Podcast machen. Aber das ist nicht das Thema jetzt. Der abschließende Appell ist an uns, und ich möchte, dass wir das jetzt hinübernehmen, wenn wir Abendmahl feiern und wenn wir den Herrn anbeten. Für die Einflussnahme des Heiligen Geistes in unserem Leben müssen wir uns auch empfänglich machen. Es ist ein Entschluss, den wir fällen. ist eine Entscheidung, die wir tun. Dass wir sagen, Herr, ich merke, wie du immer enger kommst. Jetzt ist der Moment, wo ich sage, Herr, hier bin ich. All meine Ängstlichkeit lege ich ab. Du bist ein guter Gott. Komm, zieh bei mir ein und nimm weiten Raum. Herr, erfülle mich mit dem Heiligen Geist und lass mich das erfahren, was du für mich vorbereitet hast. Und hilf mir, das zu überwinden, was mich jetzt blockiert. Du bist stärker als das, was mich blockiert. Damit du zu deinem Ziel kommst, Herr, und nicht nur der Prediger da vorne irgendwelche Dinge tut, sondern dass ich gemeinsam mit dieser Gemeinschaft auf diesem Feld stehe und die toten, verbrannten Knochen nehme in deinem Namen und wunderbare Dinge geschehen hier in diesem Landkreis und darüber hinaus. Amen.